Zwei Niederländer räumen auf der Pro Tour ab. Michael van Gerwen meldet sich nach einem sehr kurzen Grand Prix wieder zurück und Wesley Plaisir rockt nun doch endlich sein drittes Pro Tour-Finale in diesem Jahr. All das und noch viele spannende Stories aus den letzten zwei Tagen jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Hier zurück mit der zweiten Folge in dieser Woche. Wir freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu können, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Und wir melden uns so aktuell wie möglich. Aufnahmetermin ist heute Mittwochabend, direkt nach dem Ende von Players Championship Event Nr. 28. Und auch an diesem Abend sitze ich hier in der Aufnahme wieder einmal nicht alleine. Ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner an meiner Seite. Es ist Kevin Schulte. Hallo Kevin, schönen Abend.
Hallo Micha, schönen Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, wann auch immer ihr einschalten werdet, hier im Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Ihr könnt das Ding ja schon vorab hören, wenn ihr uns bei Patreon supportet, für 3,57 € im Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Und ansonsten, dann ist es schon Freitag, es ist quasi schon European Tour Tag, wenn ihr ganz regulär einschaltet auf den anderen gängigen Podcast-Portalen.
Lass mich noch einmal gerade ganz kurz auf den Link zu unserem Discord-Channel, zu Instagram und Twitter und dem Sport 1 Darts Newsletter unten in den Shownotes hinweisen. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich inhaltlich reingehen. Du hast es angesprochen, es könnte für manche, die es am Freitag hören, schon die European Tour sein. Wir haben unfassbar volle Darts-Tage jetzt aktuell. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das habe ich mir vorhin nochmal gedacht. Wir hatten den Grand Prix am Ende parallel, die Development Tour, dann Montag Jugend-WM, jetzt Dienstag, Mittwoch Players Championship-Turniere, Donnerstag einmal ein bisschen durchatmen, indem man sich dann aufs Sofa setzt und nur die Modus Super Series schaut. Nein, kleiner Scherz. Und ab Freitag geht's dann ja auch schon wieder weiter. Also es ist wirklich, es ist schon Wahnsinn, was momentan abgeht, oder?
Ja, man kommt kaum zum regulären Arbeiten und den Dingen des Alltags nachgehen, gerade bei diesen spannenden Players Championship Turnieren. Ende im Jahr ist es natürlich auch immer noch eine spannendere Kiste, weil so viel auf dem Spiel steht. Da schaut man sich dann auch mal mit Argusaugen eine Erstrundenpartie zwischen Florian Hempel und James Hurrell an. Da schaut man dann natürlich auch auf die Leistung eines Menzo Suljovic. Man schaut ein bisschen akribischer drauf, was ein Mervyn King macht beim Kampf um die WM-Quali und die Tourkarte. Und dann hat man natürlich am Ende noch so eine Knaller-Story in Anführungsstrichen mit Wesley Plaisir jetzt am heutigen Aufnahmetag, gestern auch mit Michael van Gerwen, weiteren Niederländer, der das Ding jetzt nicht zum ersten Mal wie Plaisir gewonnen hat. Also es gibt unfassbar viele Geschichten, aber auch die Wertigkeit, die Bedeutung dieser Turniere nimmt natürlich gegen Ende eines Jahres immer deutlich zu.
Deswegen werden wir dann auch Richtung Ende der Folge nochmal einen Blick auf die aktuellen Major Races werfen. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit dem Dienstag. Es war Players Championship Event Nr. 27 und das Finale hat mir so ein bisschen 2020-2021er Vibes gegeben, fand ich. Gervin Price gegen Michael van Gerwen. Am Ende ist es Michael van Gerwen, der hier mit 8-4 triumphiert. Er meldet sich nach seinem Whitewash beim Grand Prix wieder zurück. Es war eine Partie, die bis zum 3-2 für Gervin Price noch sehr ausgeglichen war. Dann gibt es 5 Lecks in Folge für MVG, wo er dann auf einmal den Turbo zündet, ist auch in den richtigen Momenten zur Stelle, checkt eine 142 zum 5-3, checkt eine 112 zum 6-3, als Price auf 52 Rest steht. Und am Ende ist es dann doch hinten raus ein ungefährdeter Sieg, was ich ein bisschen ja zum Schmunzeln oder nachdenklich, was mich nachdenklich gestimmt hat, das fand ich, das war van Gerwens Aussage, die er im Interview direkt nach dem Spiel getroffen hat. Er wurde nämlich dann auf das Thema Matchstarts gegen sich und so weiter, kommen wir gleich drauf zu sprechen, angesprochen. Und dann hat er erzählt, this guy survived Matchstarts as well, not Dimitri Vandenberg, what was his name again? The guy who won the Grand Prix.
Ja, Knaller, absoluter Michael van Gerwen, wie er leibt und lebt, dass er dann auch seine Gegenspieler, seine Konkurrenten, seine neuen Konkurrenten in dem Fall vergisst. Den Namen ist natürlich überhaupt nicht respektlos gemeint, aber das ist wirklich MVG, wie er leibt und lebt. Also ist wirklich so, gerade in diesen Interviewsituationen, teilweise ist da sein Gehirn ein bisschen wie so ein Sieb aufgestellt, wenn es darum geht, Namen zu nennen. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, so eine ähnliche Geschichte. Da sind viele Dartspieler ähnlich aufgestellt und Mike de Decker ist ja jetzt auch noch ein neuer Name, wenn es darum geht, wirklich die großen Titel einzuheimsen. Ab jetzt wird er den Namen vielleicht dann doch nicht mehr vergessen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also es ist schon ein Name, den er eigentlich parat haben sollte, gerade eben, weil es ja auch so ein bisschen was Außergewöhnliches gewesen ist. Also das wird er schon mitbekommen haben. Aber tja, das ist halt einfach Michael van Gerwen. Lass uns jetzt einen Blick werfen auf seinen Weg über diesen Tag hin zum Titel. Es ging los in der Partie gegen Dylan Slevin. Da ist es ein 6-4 Erfolg für ihn. Und dann folgen auch einige wirklich enge Spiele. Also von den nächsten 4 Spielen danach gehen dann 3 wirklich in den Decider.
Ja, gegen Scott Williams in Runde 2 im Decider durchgekommen mit einem 92er Schnitt. Das war auch der geringste Tagesschnitt von Michael van Gerwen. Danach gegen James Wade klar gewonnen mit 6-2, aber danach weitere Decider absolvieren müssen gegen Luke Woodhouse und auch gegen Johnny Clayton. Im Halbfinale dann eine ganz klare Kiste in einem niederländischen Halbfinale gegen Wessel Naiman. 7-2 durchgekommen. Das Finale dann gegen Price, das hatten wir schon thematisiert, das klare 8-4. Aber 3 Decider für sich entschieden. Das ist natürlich dann auch viel wert. Glaube ich, für den Kopf. Und was interessant ist, er ist jetzt auch durchgekommen durch diesen Tag gegen wirklich starke Konkurrenz, also hatte jetzt nicht sonderlich viel Losglück, muss man mal ehrlich sagen. Gerade ein Wade, der in einer guten Form ist, auch ein Woodhouse ist ein Spieler, den wir häufig dann auch wirklich stark gesehen haben auf der Tour. Clayton, Naiman sowieso und auch Price hinten raus hatte natürlich einen seiner besseren Tage in einem ansonsten ja eher schwachen Jahr. Interessant finde ich, er kommt hier gegen sehr viele starke Namen durch, ohne ein einziges Mal 100 plus zu spielen.
Ja, er bewegt sich den ganzen Tag zwischen 92,45 und 98,82 Punkten. Und da dachte ich mir direkt, das ist ja schon eine sehr, sehr niedrige Range, in der sich van Gerwen hier bewegt hat. Also das ist eine sehr, sehr kleine Diskrepanz. Ich habe mich dann an den Statistiker meines Vertrauens gewendet, und zwar Colin von FabStater auf Twitter. Eine Seite, die man definitiv empfehlen kann für jeden, der da ein bisschen tiefer reingehen möchte. Und der hat es mir bestätigt, das ist die geringste Range des Averages eines Players Championship Turnier Gewinners in diesem Jahr. Um genau zu sein, ist das die geringste Range eines Averages über den ganzen Tag von einem Players Championship Turnier Gewinner seit 2019.
Boah, das ist krass, also, dass es in diesem Jahr der Fall ist. Ja, das war ja auch so ein bisschen mein Eindruck, alleine dadurch geschuldet, dass man selten jetzt noch Players Championship Sieger hat, die nicht einmal 100 plus spielen. Ne? Also gerade in diesem Jahr, da gab es ja wirklich von den auch kleinsten Namen im Verhältnis zu Michael van Gerwen als Champion, gab es dann trotzdem irgendwie auch 110 etc. Josh Rock am heutigen Aufnahmetag hat auch nur 110 gespielt. Klar, er hat das Finale verloren, aber trotzdem sehr interessant, definitiv. Und also es war dann auch viel Timing dabei gegen James Wade, gegen Wessel Naiman. Das waren ja auch Gegner, die komplett in der Range waren von van Gerwen. Also Wade hat quasi den Average von van Gerwen gematcht und Naiman gegen van Gerwen auch. Er hatte sogar einen leicht höheren. Also dementsprechend spricht das für sehr viel gutes Timing und es spricht dann eben auch für eine gute Nervenstärke. Ist für Michael van Gerwen dann eben auch umso wichtiger, jetzt nach diesem Whitewash gegen Gurney direkt mal wieder ein Statement gesetzt zu haben. Und wo wir schon bei Statements sind, muss man auch sagen für Gervin Price, der zwar im vergangenen Jahr 6-mal ein Proto-Event hat gewinnen können, also quasi Dauersieger war und jetzt auch, ich glaube, drauf und dran ist zum ersten Mal seit 7 oder 8 Jahren kein Players Championship Turnier in diesem Jahr zu gewinnen oder generell auch einen Prototitel einzuheimsen, auch für ihn war es trotzdem eher dann ein positives Statement mit dem Finaleinzug.
Ja, das würde ich schon sagen. Also da ist definitiv eher etwas Positives, was er daraus ziehen kann. Er spielt auch 3-mal in Folge ein Average von über 100 Punkten und zwar gegen James Harrell, Mardas Rasma und Damon Hatter. Sein schlechtestes Spiel war dann noch das Finalspiel mit 93,47 Punkten, wo ihm vielleicht so ein bisschen am Ende die Puste ausgeht, er die richtigen Momente nicht unbedingt nutzen kann, aber an sich war das schon sehr konstant und war auch eher wieder auf einem Leistungsniveau, was man von Gervin Price, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, so aus den Jahren 2020, 2021 kannte, als er wirklich reihenweise auf der Pro-Tour-Titel eingeheimst hat.
Machen wir dann an der Stelle jetzt einfach weiter mit den Deutschen. Es waren ja 8 Spieler am Start. Zum ersten Mal seit langer Zeit auch kein Nachrücker, also kein Non-Tourcard-Holder mit deutscher Flagge unterwegs gewesen. Dafür aber bis auf Pascal Rupprecht alle Tourcard-Holder am Start in England. Martin Schindler war der erfolgreichste mit Abstand. An diesem Dienstag ist er in Runde 4 eingezogen, also ins Achtelfinale. Hatte zunächst gegen Jamie Hughes eine richtige Duftmarke setzen können, mit 107 knapp 108 gespielt, inklusive eines 10-Data erst 6-2 da durchgekommen, dann gegen Danny Lorby, den US-Amerikaner, auch mit 6-2 gewonnen und ein drittes Mal mit dem exakt selben Resultat auch gegen Adam Hunt gewonnen. Allerdings, die Averages, also die Leistungen in den einzelnen Spielen, wurden bei diesen 6-2-Siegen wirklich sukzessive schlechter und so ist er dann jetzt auch nicht ganz unüberraschend gegen Wessel Naiman ausgeschieden. Also Schindler, natürlich überragendes Jahr, 2 European Tour Titel geholt, auch bei Majors durchaus gute Leistungen dabei gehabt, aber irgendwie Schindler gegen Naiman bei einem Players Championship Turnier, das ist jetzt für mich keine Überraschung, dass Naiman das Ding gewinnt, auch in dem Fall sogar klar 6-1 gewinnt.
Ja, man muss halt auch einfach sagen, dass Wessel Naiman unfassbar gut auch einfach aktuell unterwegs ist. Ich meine, gegen Martin spielt er hier über 103 Punkte. Das ist ja auch wirklich keine schlechte Leistung. Naiman hat, ich glaube, den Tag auch, was war es, mit 113,5 gegen Barry van Peer eröffnet oder sowas. Also das war einfach schon richtig, richtig gut. Und da hätte Martin dann einfach auch ein richtig gutes Spiel, so wie in Runde 1 bringen müssen. Das hat er halt nicht. Und dementsprechend geht er dann klar und, so muss man es sagen, halt auch verdient gegen Wessel Naiman hier im Achtelfinale raus. Definitiv aber kein verkehrtes Ergebnis. Als verkehrtes Ergebnis wird Tim Wolter seine Leistung wahrscheinlich auch nicht abstempeln. Er stand wieder einmal in Runde 2 zum dritten Mal in Folge. Er war der zweitbeste Deutsche bei diesem Turnier, schlägt in Runde 1 Michele Turetta im Decider und geht dann in Runde 2 im Decider mit 5-6 gegen Callum Ritz raus, kommt da nochmal von 2-5 Rückstand auf 5-5 dran, aber dann hat es leider nicht mehr gereicht, diese Partie zu drehen.
Ich meine, man muss ja jetzt schon sagen, Tim Wolters hat einen so krassen Rückstand, dass es sehr, sehr schwer werden dürfte, die Tourkarte über die 2 Jahre hinaus zu halten. Aber es ist Jahr 1 und mich freut es persönlich für ihn, für einen, der jetzt auch nicht das Glück auf seiner Seite hatte, Klammer auf, Super League, Klammer zu, dass er jetzt hinten raus deutlich mehr Erfolge einheimst, ohne dass er jetzt, das muss man fairerweise auch sagen, ohne dass er großartig besser spielt. Aber er gewinnt jetzt auch zumindest mal ein paar Partien. Er hat ja das ganze Jahr über jetzt nicht in diesem Aaron Beanie-Modus agiert. Also er war ja immer durchaus fähig mitzuhalten. 80 plus war immer dabei, auch teilweise 90er-Range. Ne? Jetzt hat er gegen Turetta gewonnen, gegen Ritson Decider verloren. Trotzdem ganz wichtig, eben dieses erste Spiel zu gewinnen. Da gibt es 1.000 Pfund für den zweiten Sieg, eh nur noch 500. Deswegen immerhin jetzt ja dreimal in Folge diese zweite Runde mitgenommen. Und dann kann man ja auch mal ein bisschen freudiger auf die Dartsparte in der Kontoführung schauen.
Dann lass uns zu sprechen kommen auf die weiteren Deutschen, die noch mit am Start waren. 6 Deutsche, die allesamt in der ersten Runde rausgegangen sind. Ricardo Petrezko, der unterliegt Justin Hood mit 4-6. Justin Hood, das muss ich an dieser Stelle ansprechen, mit einem der merkwürdigsten Trikots, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Also auch sportartenübergreifend, aber selbst für die Dartszene ein absoluter Fiebertraum. 2 liegende Pinguine auf einem bunten Trikot mit riesengroßen Pinguin-Fußspuren. Spuren einmal um die Brust herum, also das ist schon bei der Beschreibung ist das schon alleine merkwürdig.
Ich fand es so schräg, dass es schon fast wieder cool war, ehrlich gesagt.
Nee, also ich find's ja einfach nur kacke.
Ich bin ja ein absoluter Kritiker von Darts-Trikots, aber das war so drüber, dass es schon fast wieder cool werden kann, wenn er jetzt einfach dabei bleibt.
Naja, ich weiß ja nicht, aber über Geschmack...
Agree to disagree.
Ja, ne? Über Geschmack wollen wir hier ja nicht streiten, ne?
Nee, besser ist es. Sprechen wir jetzt über den nächsten Deutschen, der auch ausgeschieden ist in Runde Nummer 1. Florian Hempel gegen Jeffrey de Graaf. 2 Spieler, denen ich so ein Trikot nicht zutrauen würde. Auch wenn Florian Hempel von den Deutschen aus betrachtet schon so, ich sag mal, das Verrückteste dabei hat. Allerdings, ich finde, das Trikot von Hempel muss man anders bewerten, weil er natürlich da irgendwie eine Storyline zu hat, ne, mit Köln und so, ne, und er als Wahlkölner, das finde ich 1000-mal besser als irgendwie so totale random Sachen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Justin Hood zu Hause im Garten irgendwelche Pinguine hält.
Aber weißt du es? Weißt du es, dass Justin Hood zu den Pinguinen keine Story hat?
Wir müssen mal eine Anfrage starten. Das wäre doch mal was.
Ja,
so die wildesten Hobbys und die wildesten Haustiere von Dartspielern.
Ja, können wir ja mal machen. Vielleicht hat Justin Hood ja wirklich 2 Pinguine zu Hause.
Das wäre wild. Bleiben wir aber bei Florian Hempel. Wir schweifen ab. Florian Hempel verliert gegen De Graaf, den Schweden, Niederländer, wie auch immer. De Graaf holt das letzte Leck zum 6-4, zum Sieg in 25 Darts. Also Hempel hätte hier es in den Decider schaffen müssen, hat da mindestens 6 Darts auf Doppel verpasst. Im Decider hätte er sogar eigenen Anwurf gehabt. War irgendwie ein typisches Hempel-Spiel der letzten Wochen. Wir sprechen gleich nochmal deutlich positiver über ihn, aber Stand Dienstagabend war es eben das 5. aus in einer ersten Runde bei den letzten 6 Players Championships und da war dann der Druck ordentlich drauf auf den heutigen Mittwoch. Da ist es dann besser gelaufen, kommen wir gleich zu.
Darf ich, bevor ich über Gabriel Clemens rede, dich noch einmal ganz kurz fragen, ob du weißt, was der Spitzname von Justin Hood ist?
Sag The Penguin.
Nee, viel besser.
The Snowman.
Happy Feet.
Ah, ja.
Glückliche Feet. Füße.
Füße haben Pinguine auch.
Ja, ne? Glückliche Verrückt. Füße. Naja, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich gehe weiter mit Gabriel.
Ich will auch, glaube ich, gar nicht noch mehr Infos haben.
Ich gehe weiter mit Gabriel Clemens. Der hat in Runde 1 verloren gegen Mensur Suljovic mit 3-6. Für Mensur, gerade hinsichtlich der WM, sprechen wir gleich nochmal drüber. Eines der wichtigeren Spiele in diesem Fall, spielt hier aber wirklich stark, über 100 Punkte im Schnitt. Ebenfalls war in der ersten Runde Schluss für Daniel Klose, der unterliegt Daryl Pilgrim mit 2-6. Lukas Wenig geht in der ersten Runde raus mit 1-6 gegen Martin Lukman, wäre auch nochmal wichtig gewesen hinsichtlich der WM. Und Paul Krone, der geht in der ersten Runde mit 4-6 raus gegen Jitse van der Vaal, ist aber zum ersten Mal seit langem jetzt wieder mit dabei bei den Players Championship Turnieren und hatte natürlich auch schon einige Tage Darts in den Knochen mit der Development Tour und der Jugend-WM vorher.
In Summe bleibt da definitiv wieder ein schlechtes Ergebnis aus deutscher Sicht in der Gesamtschau. 6 der 8 Starter verlieren in Runde 1, Wolters kommt weiter, verliert in Runde 2 und Martin Schindler das eigentliche leuchtende Beispiel dann hier mit einem Achtelfinale. Also ansonsten war hier wirklich wenig Positives dabei. Das sieht anders aus bei Mensur, du hast ihn angesprochen, wenn wir jetzt eben kurz die beiden Österreicher mitnehmen. Mensur gegen Clemens weitergekommen und danach auch noch eine Runde überstanden gegen Mickey Menzel mit 6-5 gewonnen und er geht dann in Runde 3 gegen Lee Cox raus. Lee Cox dann sicherlich ein Spieler, wo er sich dann auch noch mal ein bisschen mehr hat ausrechnen dürfen, aber trotzdem mit den 2 Siegen endgültig das WM-Ticket unter Dach und Fach gebracht und dementsprechend konnte er dann am Mittwoch, am Tag danach auch nochmal ein bisschen unbekümmerter aufspielen, das hat man auch da gemerkt. Der andere Österreicher, der braucht sich mit der WM wahrscheinlich nicht beschäftigen, es sei denn, da kommt irgendwie ein Triumphzug daher Ende November dann beim Last Chance Qualifier. Roby John Rodriguez hat nämlich überhaupt gar keine gute Form und der World Cup Finaleinzug ist immer noch wirklich, der wirkt nochmal absurder, wenn man sich so seine Form anschaut. Da gab es eine weitere Erstrundenniederlage am Dienstag gegen George Killington.
Dann lass uns jetzt nochmal sprechen über so ein paar, ja, ich sag mal Side-Stories, die auch noch von dann gegangen sind. Ian White, der meldet sich so ein ganz bisschen vielleicht zurück, hat 2-mal in Folge 103 Punkte gespielt, hat man von ihm lange nicht mehr gesehen, muss man auch so sagen. Das war jetzt schon mal vielleicht so ein kleines Aufblitzen mal wieder, kann man jetzt natürlich noch nicht überbewerten, geht dann in den letzten 32 gegen Stephen Bunting raus. Wir hatten von Ryan Searle einen neuen Data gegen Jermaine Vatimena und einen Halbfinaleinzug, das war definitiv auch nicht verkehrt. Keen Barry, der setzt seine gute Form der Jugend-WM fort und spielt ein Viertelfinale, geht da gegen Searle raus. Barry damit noch die Chance auf die WM-Quali über die Pro-Tour. Und Nathan Rafferty, der drückt natürlich die Daumen, was das angeht, weil er dann über die Development-Tour nachrücken könnte. Wessel Nyman, wieder im Halbfinale gewesen, geht dort gegen Michael van Gerwen raus, haben wir angesprochen. Eröffnet den Tag mit 113,5 Punkten im Schnitt gegen Barry van Peer. Und da muss man jetzt schon mal so ein bisschen die Frage in den Raum werfen, gerade so aktuell. Vielleicht ist er nach Littler momentan so die Nummer 2 der Jugend spielerisch. Vielleicht hat er da aktuell einen Kieran van Veen abgelöst. Oder wie siehst du das?
Ja, vielleicht kann man sogar sagen, spielerisch, wenn man jetzt nur die Pro Tour, man hat jetzt noch nicht so viel zu bewerten, was jetzt die großen Bühnen betrifft, aber wenn man jetzt nur die Pro Tour ranzieht, vielleicht sogar aktuell die 2 der Niederländer, ne, hinter einem Michael van Gerwen, der natürlich so mit seiner ganzen Legacy noch da drüber steht, aber vielleicht auch da muss man sagen, ist sogar Nyman noch mal ein bisschen konstanter. Also gefällt mir unfassbar gut und Kieran van Veen, nicht falsch verstehen, aber er stagniert gerade auf sehr hohem Niveau. Deswegen Nyman jetzt eher so ein bisschen im Fokus. Mich würde jetzt aber auch null wundern, wenn Kieran van Veen jetzt plötzlich bei den PC Finals im Halbfinale steht. Also, dass er es drauf hat, wissen wir. Aber jetzt gerade hat er, glaube ich, ist er in so einer Situation, wo er jetzt gerade, glaube ich, den nächsten Gang noch erst finden muss, um dann auch nochmal die extra 5% rauszuholen.
Einen Gang runterschalten wäre vielleicht der richtige Ratschlag gewesen für Nathan Aspinall, denn da gibt's eine Szene, über die wir einmal sprechen müssen. Ich würde mal behaupten, die meisten, die hier zuhören, haben die Szene irgendwie auf Social Media mitbekommen oder gesehen. Für die, bei denen das nicht der Fall war, wir hatten die Partie zwischen Nathan Aspinall und Maras Raspa. Beim Stand von 4-4 hat Nathan Aspinall 40 Punkte Rest, trifft die Single 20, switcht runter auf die Doppel 10 und der Dart, also der zweite Dart, geht in die Single 15, somit kein Finish mehr möglich. Und dann nimmt Nathan Aspinall diesen Dart und wirft ihn mit voller Wucht gegen das Board, trifft dabei noch den anderen Dart, der in der 15 steckt. Der Schaft bricht ab, es fliegt auf den Boden und so weiter. Er muss da alles wieder aufsammeln. Das ist ein Verhalten, was zu 110% eine DIA-Strafe hinter sich herzieht. Entschuldigt sich dann zwar auch direkt beim Schreiber und bei Madas Rasma, aber das Kind war natürlich in den Brunnen gefallen, weil das ist ein Ausraster, den, weiß ich nicht, kennst du eher mit ein paar Kumpels nach dem dritten Bier, wenn die, weiß ich nicht, 26. Aufnahme in die Doppel-1 nicht reingehen wollte, aber etwas ein Verhalten, was man auf der Pro-Tour bei den Profis wirklich selten sieht.
Na, dieses Wegwerfen, das haben wir auch einmal von Florian Hempel schon gesehen, aber das ist dann immer noch so in so gewissen Maßen, innerhalb von gewissen Leitplanken. Also in dem Fall war ich nur einfach froh, dass er nicht den Schiedsrichter getroffen hat, ne? Weil das wirkte ja komplett unkontrolliert. Und gut fand ich auch, dass man es jetzt auch wirklich gehört hat, ne? Dieses Entschuldigen von ihm, weil ansonsten weiß man ja auch immer nicht, ne? Dann sind die Kameras nicht mehr drauf und dann gibt's am Ende irgendwie ein Statement und dann ist es natürlich immer auch schnell in der PR-Schiene, ne, dass da dann alles getan wird, um das schnell wegzubügeln. Aber hier hat man es ja wirklich dann auch gehört. Ne? Keine 10 Sekunden hat es gedauert. Da hat er das auch selbst eingesehen, dass es jetzt nicht der klügste Move war.
Ja, es war halt relativ impulsiv. Es hätte Schlimmeres passieren können. Das ist es zum Glück nicht. Es gab ja mal irgendwie eine Story mal bei der WDF, irgendwie die Antwerp Darts Open oder irgendwie sowas, wo tatsächlich mal jemand einem Schreiber einen Pfeil ins Bein geworfen hat. Also wo der so weit daneben geworfen hat, dass er dann da im Bein gelandet ist. Zum Glück hier in diesem Fall nicht. Stell dir mal vor, er hätte mit voller Wucht da, weiß ich nicht, den Schreiber getroffen. Also das wäre schrecklich gewesen.
Ist immer 5 Minuten vor True Crime Podcast hier, ne? Also das soll es ja nicht werden. Wir wollen ja auch noch für alle hörbar sein und jetzt hier nicht irgendwie eine FSK 16 draufschalten müssen für irgendwie so ein bloody Content. Deswegen lass uns gerne weitersprechen über die normalen Dart-Situationen des Tages.
Können wir machen. Und ich gehe da mal weiter mit James Harrell in seinem Spiel gegen Gervin Price. Kleine Kuriosität, guckt einmal auf den falschen Score, hat selber 40 Punkte.
Stimmt, normal war das auch nicht, ne?
Nein, normal war das nicht, aber zumindest nicht ganz so blutrünstig, also potenziell blutrünstig. Guckt einmal auf den falschen Score, steht bei 40 Punkten Rest, Price bei 142 und dann versucht er die 142 zu checken, überwirft sich dann damit natürlich. Haben beide dann einen kleinen Lacher, er kommt nochmal zurück, kann dann die 40 Punkte checken, aber hier auch eine kleine Kuriosität, ebenso wie bei Mike Dedecker, der wohl nicht ganz mit seinem Sieg beim Grand Prix gerechnet hat und deswegen in so einem blanken Baumwoll-Polo-Shirt gespielt hat, hatte wohl nur 5 Shirts mit dabei, die waren dann alle durchgeschwitzt nach den Tagen beim Grand Prix und wen wir auch noch nennen müssen als ganz kleine Mini-Kuriosität, Luke Littler geht raus gegen Lee Cox in Runde 2 und damit sind wir dann auch wieder zurück beim Spielerischen.
Ja, also wir sind jetzt hier von spannend zu langweilig geworden irgendwie. Littler geht raus, das war jetzt die einzige wirklich spielbezogene Erkenntnis der letzten 5 Minuten.
Ich wollte doch den Bogen spannen hier.
Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Einer wirft komplett aggro einen Dartpfeil ans Board, trifft zum Glück niemanden. Einer guckt auf den falschen Score, gewinnt dann aber noch trotzdem dieses Leg. Und ein anderer wiederum, der jetzt einen Riesentitel eingeheimst hat, spielt in einem blanken Poloshirt, als wäre der belgische Arno Merck, weil er seine 5 Shirts der Woche alle durchgeschwitzt hat. Also das ist schon wieder so Darts unter der Woche, Players Championship Geschichten live. Ich lieb's.
Ja, es ist wunderbar. Das meinte ich vorhin auch schon in dem Cold Opener. Es gibt halt so viele schöne Side-Stories, die man dann irgendwie mitbekommt, wenn man da mal wieder ein bisschen reintaucht. Und deswegen liebt man eben auch diese Players-Championship-Turniere, die Brot-und-Butter-Turniere, abseits von den Major-Turnieren, wo halt nicht alles so quasi schön auf der TV-Bühne passiert, sondern es eben auch diese Nebenstories gibt. Und damit können wir auch den Bogen spannen zum Mittwoch. Das ist keine wirkliche Nebenstory gewesen, denn Wesley Plaisir, der gewinnt dieses Turnier. Es ist ein drittes Pro-Tour-Finale dieses Jahr gewesen. Ohne Tourkarte, muss man sagen. Es erinnert einen fast so ein bisschen an so einen Scott Williams. Und lass uns über dieses Finale sprechen. Dazu noch eine kleine Metainformation. Ich glaube, ich habe im Stream bei der PDC noch nie so laut Regen auf das Dach prasseln hören, wie jetzt hierbei. Hat man auch bei den beiden Spielern, bei Josh Rock und Wesley Plaisir gesehen. Die mussten beide auch mal kurz absetzen und schmunzeln. Das war wirklich schon sehr, sehr laut.
Ja, in der Tat. Es war sehr, sehr laut und es war auch deutlich lauter als der Jubelschrei von Wesley Plaisir, denn das war eher so ein Moment der totalen Erleichterung und auch ja der Überraschtheit von Wesley Plaisir, der danach auch im Interview sagte, dass er nie damit gerechnet hatte, mal so ein Turnier gewinnen zu können. Ich meine, das ist eine unfassbare Woche für Plaisir. Wir haben in der letzten Folge ihn nochmal gewürdigt als Champion des WDF World Masters in Budapest, was er vergangene Woche im Finale gegen Kai Gotthardt gewonnen hat. Und da ist er dann auch schon platt wie eine Flunder nach vorne gefallen nach dem verwandelten Matchstart und auch da fast ein bisschen ungläubig dreingeblickt. Und jetzt gegen Josh Rock, totale Erleichterung, gewinnt hier den Titel mit 8-7 und das war ja der dritte Anlauf. Drittes Proto-Finale in diesem Jahr, obwohl er keine Tourkarte hat und damit jetzt auch der erste vierte Champion eines Players Championship Turniers ohne eine Tourkarte. Vier in der Geschichte der PDC, kannst du die anderen drei nennen? Das ist jetzt wirklich eine Masterfrage.
Connor Scott?
Connor Scott war Finalist, hat nicht gewonnen gegen Saganski letztes Jahr.
Stimmt. Christoph Ratajski?
Genau.
Scott Williams?
Richtig, genau. Und jetzt kommt so der schwierigste Call, weil er auch schon sehr lange zurückliegt, fairerweise.
Oh, da muss ich dann leider passen. Das war
ist
wahrscheinlich
nicht mehr auf der Tour.
Ja, das Justin Pipe?
Nein, Joe Mernon.
Ja, okay.
Hat einmal ein Turnier gewonnen und da hatte er auch keine Tourkarte. Er hatte ja verschiedene Phasen mit Karte, aber in dem Moment, wo er es gewonnen hatte damals, hatte er keine Tourkarte.
Ja, Ratajski und Williams, die hatte ich noch im Kopf, aber ja, Joe Mernon, das war muss wesentlich vor meiner Zeit gewesen sein.
Ja, aber du bist weitergekommen in die Runde, alles gut. Wir machen den Podcast weiterhin zusammen. Dass du Mernon nicht auf der Kette hattest, ist kein Problem.
Ja gut, dann lass uns weitersprechen über dieses Finale, ein 8-7 Erfolg. Ich habe es eben schon mal angesprochen, der Name ist jetzt wieder gefallen, Scott Williams. Wesley Plaisir, weil er an ihn erinnert, es fehlen ihm noch 8.000 Pfund circa, um es in die Top 64 der Welt zu schaffen. Das ist definitiv möglich mit den Players Championship Finals und mit der WM, wo er mit dabei sein wird. Und dann könnte er sich auch nach hier jetzt einem Jahr als Nachrücker, wie ein Scott Williams auch, die Tourkarte sichern, ohne in die Q-School zu müssen. Nach dem World Masters-Triumph wirklich das nächste dicke Statement. Und es war, wenn wir jetzt dann auf das Spielerische und das Spiel an sich zu sprechen kommen, ein super ausgeglichenes Spiel im Decider. Plaisir eigentlich mit zu wenig Trippeln. Josh Rock mit einer 180 und einer 140 hintereinander weg, das war stark. Aber dann ging das Drama los. Josh Rock, der verpasst drei Matchstarts. Plaisir kriegt einen Matchstart auf Tops, kann den auch nicht nutzen. Rock kriegt drei weitere klare Matchstarts auf der Doppel-4, nutzt diese auch nicht. Und am Ende ist es Plaisir mit dem dritten Matchstart zum Titel. Also das war wirklich Drama pur. Und Josh Rock, der wird sich wahrscheinlich heute Abend im Hotelzimmer ordentlich ärgern.
Ja, zumal er am Ende 6 Matchstarts bekommt gegen die Darts, gegen Wesley Plaisirs Anwurf. Da musst du dann irgendwann einen nutzen. Also, dass du zwei klare Aufnahmen bekommst, ist nicht selbstverständlich. Obwohl es jetzt kein überragendes Match war, aber gerade hinten raus, so ab dem 5-5 und so, haben die Anwerfer es ja dann doch relativ stabil gespielt. Nur dann hat eben Plaisir diese Tür aufgemacht und Rock war ja wirklich super eingestellt in diesem Decider, aber eben nicht mehr auf die spielentscheidenden Doppel. Und für Plaisir hat es mich dann aber auch ein bisschen mehr gefreut. Rock wäre jetzt einfach weniger besonders gewesen. Ne? Er hat schon einen Titel geholt, auch auf der European Tour in diesem Jahr gewonnen und Plaisir ist natürlich jetzt die insgesamt noch coolere Story. Und er verdient sich diesen Sieg im Endspiel auch deshalb, weil er nicht nur im Decider dann eben besser eingestellt war auf das Doppelfeld, sondern über diese 15 Legs hinweg der deutlich bessere Spieler war, was die Doppelquote betrifft. Rock bei knapp 39% und Plaisir bei 57%. Also 8 von 14 ist eine super Statistik für so ein Finale auf der Pro Tour.
Dann lass uns jetzt zu sprechen kommen auf den Weg zum Titel von Wesley Plaisir bei diesem Turnier. Es ist ein bisschen ein, ja, spannender Weg, denn 3 Spiele gewinnt er erst zu Beginn dieses Tages ganz klar und dann folgen 4 enge Spiele, 3-mal davon im Decider, unter anderem ja auch das Finale, 3-mal genauso viel wie sein Landsmann, den Tag davor Michael van Gerwen. Wesley Plaisir, der beginnt den Tag mit einem 6-2-Erfolg über Matt Campbell. Selbes Ergebnis gilt auch in Runde 2 in seiner Partie gegen Richie Attos. Dann ist es ein 6-1 über Florian Hempel und dann werden die Partien eng im Achtelfinale. Ein 6-5 gegen Christoph Ratajski, Viertelfinale 6-5 gegen den erstarkten José de Sousa, über den wir gleich noch sprechen müssen. Im Halbfinale ein 7-5 Erfolg über Landsmann Danny Noppert und im Finale das 8-7 haben wir eben schon angesprochen. Den ganzen Tag unterwegs zwischen 91 und 103, das sind dann auch wieder einmal richtig starke und konstante Leistungen.
Ja, und Josh Rock, der andere Finalist, der hat auch 2 Decider zumindest überstehen müssen, beziehungsweise 3 Decider auch gespielt, aber wie wir alle wissen, dann nur 2 überstanden. Das war in Runde 1 gegen Scott Williams der Fall. Also Scott Williams, der einmal gegen Van Gerwen rausgeht und einmal gegen Rock, also an beiden Tagen in dieser Woche gegen Finalisten. Und Rock hat dann auch das Halbfinale im Decider gewonnen mit 7-6 gegen Dirk van Dijvenbode. Das Highlight seines Tages war allerdings der 110 Average, den ich bereits angesprochen hatte, inklusive eines neuen Datums im Achtelfinale gegen George Killington. Also ein Riesenerfolg von Josh Rock. Und ansonsten müssen wir auch nochmal insgesamt die Niederländer in dieser Woche würdigen, über die Champions hinaus. Also wir hatten ja am Vortag mit Michael van Gerwen den Champion und jetzt eben mit Wesley Plaisir einen weiteren Champion plus 2 weitere Halbfinals. Noppert und Van Dijvenbode, am Vortag war es Nijman, ne? Also dann haben wir 5 Niederländer, die hier unter den insgesamt dann 8 Halbfinalisten stehen. Wahnsinnsbilanz.
Was glaubst du, um damit jetzt die Überleitung zu unseren Landsmännern zu machen, wann werden wir, also muss mir nur eine Jahreszahl sagen, das erste Players Championship Turnier sehen, wo wir 3 Deutsche im Halbfinale sehen werden?
27 würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ist das optimistisch? Würdest du sagen, das ist optimistisch oder realistisch?
Nein, das ist realistisch. Optimistisch wäre ja für mich 25 gewesen. 27 ist ja realistisch.
Also bei der Players Championship Bilanz der Deutschen in diesem Jahr, da muss man ja fast sagen, das ist realistischer, dass das nächstes Jahr auf der European Tour vielleicht mal passiert, weil da irgendwie alle besser eingestellt sind. Einmal Martin Schindler, auch Gabriel Clemens mittlerweile, Ricardo sowieso. Also im Prinzip ist ja das Terrain Wiggen, Leicester, etc. jetzt nicht so das Lieblingsterrain der Deutschen.
Lieber ET anstatt ETC. Dann lass uns jetzt sprechen über die Deutschen und wir beginnen mit Gabriel Clemens. Der eröffnet den Turniertag mit einem 6-4-Sieg über Robbie Knops. Das war eine Partie, die durchaus enger war, als der Average am Ende aussagt. 8 Punkte Differenz hierbei. Gaga checkt 124 Punkte zum Match. Das war ein richtig starker Moment. Dann checkt er 110 Punkte zum Match in der zweiten Runde bei seinem 6-4-Erfolg über Kim Halbrechts. Und in Runde 3 unterliegt er dann Ryan Searle mit 5-6 im Decider. Da war der Tag dann leider für Gaga schon wieder vorbei, aber letzte 32 ist dann doch irgendwie auf jeden Fall mal wieder im Soll für seine Players Championship Bilanz. Und richtig interessant wurde es dann natürlich bei Florian Hempel, denn da war auch hinsichtlich des WM-Races richtig Druck drauf.
Ja, alle Augen eben auf Partie Nummer 1, Florian Hempel gegen James Harrell. Es war ein direktes Duell, quasi eine Art Shootout um die lukrativen Startplätze im Ali Pally. Harrell knapp vor Hempel in der Proto Order of Merit, die eben, oder in dem Race für die WM, und beide haben den Druck wirklich nicht spüren lassen. Beide spielen hier überragend. Harrell am Ende bei 101 Punkten, Hempel bei 102 und das erzählt jetzt wirklich nicht die ganze Geschichte, denn es war nicht nur von der Qualität sensationell, sondern auch von der Spannung. Es gab wahnsinnige Wendungen in dem Spiel und es gab vor allen Dingen auch richtige Heartbreak-Momente für Florian Hempel, der erstmal wunderbar reinkam. Da war Harrell auch noch gar nicht so stark, aber Harrell hat wirklich dann in der Anfangsphase alles mitgenommen, was er irgendwie vor die Flinte bekommen hat. Hempel mit einem frühen Break vorne 2-1, verpasst dann 161 knapp auf Bull und Harrell checkt die 81 Punkte in 2 Darts weg zum Ausgleich. Und danach, genau, zum Elfer. Und danach gewinnt er 2 weitere Lecks. Und Leck Nummer 6 war vor allen Dingen nochmal so ein Heartbreak-Moment für Hempel, der die 112 da verpasst auf Doppel 16 und Harrell ist wieder sofort zur Stelle. Und da hast du auch den hadernden Hempel dann gesehen. Ne? Wer will es ihm verdenken? Weil aktuell läuft es nicht so richtig gut bei den Players Championship Turnieren. Der Druck wird immer größer, die Spieler kommen von hinten immer näher heran und dementsprechend war da irgendwie schon alles für die nächste wirklich bittere Niederlage angerichtet. Aber dann hat Florian Hempel richtig nochmal einen aus dem Köcher gezogen. Erst ist es James Harrell, der das 5-2 verpasst auf Bull. Wieder ein 81er-Check wäre das gewesen. Und Hempel dann zum Rebreak in 11 Darts und bekommt dann in Leg Nummer 8 bei seinem eigenen Anwurf nur eine einzige Chance. Die kann er aber nutzen zum Ausgleich, in der Phase wirklich fast klinisch auf die Doppelfelder und das sollte dann auch in den letzten zwei Legs noch der Fall sein. Harrell trifft in Leg Nummer 9 gar nichts mehr im Setup, steht da eigentlich ganz gut, aber er kommt überhaupt nicht tief in den Finish-Bereich und Hempel geht in Führung und in Leg Nummer 10 ist es dann James Harrell, der sich auf 10 Punkte Rest spielt und Hempel nimmt tatsächlich die 80 Punkte raus. Triple 20, Doppel 10, auch da mit dem ersten, das war wirklich fantastisch und eine unfassbare Erleichterung für ihn.
Ja, es war eine wahre Nervenschlacht und halt so ein direktes Duell zählt halt gefühlt dann immer doppelt, weil es ist nicht nur das Preisgeld, was du einheimst, sondern was dein direkter Konkurrent halt eben auch nicht bekommt für die Rangliste. Also hier ein wirklich starker und auch erkämpfter Sieg. Weiter ging es für ihn dann ein bisschen entspannter gegen Gervin Price. Dort ist es ein 6-1 Sieg, Price völlig von der Rolle. Hempel, dem reichte dort eine stabile Leistung auf die Doppel 50% gegen Price 9%. Also hier für ihn dann nicht ganz so viel Nervenanspannung kommt dadurch. Auch das ein wichtiger Sieg und geht dann raus gegen den Sieger Wesley Plaisir mit 1-6 in Runde 3. Aber da war dann, ja, waren, also ist jetzt noch nicht ganz durch, aber waren die Schäfchen schon mal für diesen Tag wesentlich mehr im Trockenen.
Ja, vor allen Dingen eben durch diesen Erstrundensieg, der ja eben doppelt so wichtig war, wenn man so will, als der Sieg gegen Price. Aber das sollte jetzt irgendwie klappen. Es sind ja jetzt auch nur noch zwei Turniere, die da wirklich reinzählen. Plus natürlich Prag, aber da ist von allen Spielern, die da so in seiner Range sind, nur Robert Owen überhaupt qualifiziert. Es gibt ja vielleicht dann auch noch die Mini-Hoffnung, dass Florian Hempel noch als Nachrücker nach Prag kommt. Dann wäre ohnehin alles safe. Er ist Nachrücker Nummer 2 auf der Liste. Sprechen wir über einen, der auch noch so zarte WM Hoffnungen zumindest hatte, durch einen letzten guten Block, das ist Lukas Wenig. Der hat gegen Kevin Dutz zunächst einen 2-5 Rückstand drehen können in einer sehr dramatischen Partie und danach allerdings gegen Christoph Ratajski rausgegangen mit 1-6. Also da hätte es dann eher dann auch noch so ein, zwei weitere Siege gebraucht, um da nochmal so richtig mitreden zu können. Realistisch betrachtet wird das eher nichts mehr und die WM-Hoffnungen, die sind jetzt eher, ja, immer noch
etwas
sehr
weniger.
Zart nur. Etwas weniger geringer ausgeprägt, als es ja jetzt ohnehin der Fall gewesen ist. Aber es liegt auch daran, dass er jetzt zwar wieder ein Spiel gewonnen hat, aber trotzdem sehr viele Spieler, für die es gerade um den ganzen Grill geht, da richtig gezündet haben. Wenn ich an so einen Mervyn King denke, etc., wir werden gleich nochmal ein paar Namen ansprechen. Aber das zeigt auch nochmal, wie wichtig wirklich der Triumph heute von Florian Hempel war in Runde 1 gegen Harrell.
Lass uns sprechen über Paul Krone, der hat auch in der ersten Runde gewonnen und zwar war das ein 6-2-Erfolg über Jitse van der Vaal. In Runde 2 geht er dann leider raus mit 2-6 gegen Dave Chisnell und die vier weiteren Deutschen im Schlepptor bei diesem Turnier gehen allesamt in Runde 1 raus. Martin Schindler unterliegt Dom Taylor mit 5-6, es war ein High-Finish von Dom Taylor am Ende zum Match. Ricardo Pietrzko unterliegt ebenfalls im Decider Benjamin Drureus, 1-5 hinten gelegen, kommt dann nochmal ran. Im Decider verpasst er einen Matchstart auf Bull. Am Ende geht er hier in dieser Partie relativ unglücklich raus. Daniel Klose, ebenfalls Decider-Niederlage. 5-6 Niederlage gegen Jeffrey Sparidans bei 12 der letzten 15 Players Championship Turnieren, das aus in Runde 1 und auch Tim Wolters ist hier in Runde 1 rausgegangen. 3-6 Niederlage gegen Daryl Pilgrim.
Wirklich der spannendste Moment ist ja vielleicht wirklich wieder dieses Ding rund um Ricardo Pietrzko, ne, der gegen Benjamin Reuss verliert, zum wiederholten Male auch jetzt eigentlich vom Losglück geküsst wird und es wieder nicht schafft, zumindest ein Spiel zu gewinnen. Also mittlerweile sind die PC Finals in sehr, sehr weite Ferne gerückt. Das wird sehr wahrscheinlich nichts mehr werden. Und wenn ich mir dann anschaue, dass Ricardo Pietrzko bei einem einzigen European Tour Turnier mit 12.000 Pfund abgeschnitten hat durch den Finaleinzug, fast genauso viel Geld jetzt eingespielt hat wie bei 28 Events bei Players Championship Turnieren. Mit 16.000 steht er da. Das ist eines der verrücktesten Jahre oder kuriosesten Jahre eines einzelnen Spielers, was mir gerade so einfällt in den vergangenen Jahren. Also, das ist dermaßen absurd. Ich meine, es gab schon viele Spieler wie Saganski letztes Jahr oder auch Jerm Mernon vor einigen Jahren, die dann da plötzlich ein PC-Event gewinnen. Aber bei einem European Tour-Event, bei einem Fernseh-Event so weit zu kommen, dann auch bei anderen Majors wirklich Luke Humphreys jedes Mal auch Paroli zu bieten, in einem echt starken Rahmen und dann hier wirklich so abzustinken bei diesen Players Championship Turnieren, mir fehlen da fast die Worte. Ich finde das wirklich komplett verrückt.
Ja, erinnert einen fast so ein bisschen an Dimitri Vandenberg, ne? Vandenberg steht jetzt nicht ganz so schlecht da in der Pro Tour Rangliste, wird auch die Players Championship Finals schaffen. Ist okay, auch wenn er super viele Erstrundenniederlagen hat, aber vielleicht nicht verglichen mit der European Tour, aber eben mit den Major-Turnieren. Jetzt das Halbfinale, der UK Open-Titel etc. Also das erinnert so ein bisschen daran.
Der Vergleich ist total stimmig, weil es ist ja auch so, wenn Dimi in ein Major geht, dann spielt irgendwie so das, was kurz vorher war auf dem Floor, kaum eine Rolle. Und das ist bei Ricardo in diesem Switch, sobald er irgendwie auf einer Bühne steht, auch so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt, wir kennen jetzt die Auslosung für Prag zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie total überrascht wäre, wenn Ricardo zumindest wieder ins Achtel- oder Viertelfinale kommt in Prag.
Es ist schon ein Paradoxon irgendwie.
Kann man so sagen. Weniger paradox, angesichts der doch wirklich guten Form, war die Leistung von Menzo Suljovic an diesem Tag. Nach Runde 3 hat er sein Ergebnis nochmal getoppt und ich glaube wirklich, dass das nochmal ein bisschen Kräfte freigemacht hat, nachdem er jetzt wirklich so weit im Feld ist, so klar im Feld ist für die WM, konnte er hier mehr oder weniger befreit aufspielen. Typischer Mensur-Sieg gegen Nathan Aspinall, mit 7 Punkten weniger im Average durchgekommen gegen The Asp, danach auch gegen Dom Taylor gewonnen und auch gegen Jimmy Van Ski, am Ende mit einem 88er Average gegen die 93 von Van Ski. Lustigerweise gewinnt Mensur alle drei Partien mit dem niedrigeren Average als sein Kontrahent. Gegen José de Sousa war er dann auch ein bisschen niedriger mit 22 Punkten. Das hat er aber nicht mehr gewonnen, sondern 6-1 verloren.
Ja, liegt halt auch daran, dass José de Sousa hier mal gefühlt wieder seine alte Form auspackt auf einmal. Spielt 108,47 Punkte, also wirklich ein Wahnsinnswert. Hat man von José de Sousa lange nicht mehr gesehen. Aber ja, da kann Menzo dann auch wenig gegen machen. Aber auch hier muss man sagen, soll definitiv erfüllt. Das ist anders als bei Roby John Rodriguez. Der unterliegt Ryan Searle mit 3-6, geht hier in der ersten Runde wieder einmal raus. Das war nicht ganz so unbedingt die positivsten zwei Tage für ihn.
Für Roby, da wird es jetzt beim Grand Slam darum gehen, sich vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, dann für den Last Chance Qualifier. Ich denke, alles andere wäre komplett vermessen. Sprechen wir dann jetzt nochmal über so ein paar Highlights und vielleicht auch Lowlights des Mittwochs. Wir hatten einmal in Runde 1 im Stream direkt, was war's? Ich glaube, nach dem Spiel von Gabriel Clemens gegen Robby Knops wurde dann der El Hassico, so nenne ich es einfach mal, zwischen Kim Halbrechts und Dimitri Vandenberg ausgetragen. Beide, ja, haben die Doppel auch mehr oder weniger gehasst. Beide standen dann nur bei knapp über 20%, aber Halbrechts dann mit einem High-Finish zum Sieg. Man muss aber hier fairerweise betonen, der Umgang sehr kollegial, haben sich sogar ganz kurz jetzt nicht nur die Hand gegeben, sondern auch kurz irgendwie, ja, mehr oder weniger so ein bisschen abgekumpelt, fast schon. Also das war jetzt deutlich weniger delikat als in der jüngeren Vergangenheit. Halbrechts mit dem Sieg übrigens auch einer, ähnlich wie Florian Hempel, der es wohl zur Weltmeisterschaft packen wird. Dann hatten wir ein ganz ähnliches Duell, wo wir eben über Hempel und Hurrell gesprochen haben. In Runde 1 Robert Owen gelost gegen Chris Landmann. Beide auch wirklich da komplett rund um die Position 30 bis 34 in der Players Championship Order of Merit, in der Bereinigten für die WM. Und Owen hat es gewonnen, gegen auch Matchstarts des Niederländers mit 6-5. Also Owen auch, da sieht es richtig gut aus. Wenn er in Prag noch einen Sieg holt, dann wird das auch safe reichen. Keane Barry auch einmal mehr stark unterwegs, aber gegen Clayton dann knapp im Decider verloren. Und trotzdem, Nathan Rafferty wird dann noch hoffen, dass Keane Barry irgendwie über die Pro Tour den Weg schafft. Jimmy Van Ski, das war für mich auch ein heimliches Highlight oder Lowlight eben an diesem Tag. Er gewinnt nämlich einen schrottigen Decider gegen seinen Landsmann Vincent van der Voort in 28 Darts. Insgesamt, weil es auch schon irgendwie 2-3 Legs davor Matchstarts gab, habe ich jetzt einfach mal gezählt, 21 vergebene Matchstarts im ganzen Spiel. Er hat es am Ende trotzdem gewonnen gegen Vinny, der ja übrigens jetzt eine Auszeit angekündigt hat für 2025, aber also 28 Darts zu brauchen für ein Match bei First to Six ist schon wirklich eine Rarität. Dann hatten wir einen, der deutlich zu viele Erstrundenniederlagen kassiert hat mittlerweile, Andy Bartens. Da sieht so aus, als würde der WDF-Champion, der Lakeside-Weltmeister, nicht zur WM kommen, zumindest über die Pro-Tour. Und das hätte man ja vor einem halben Jahr wirklich nicht zu träumen gewagt oder nicht zu Albträumen gewagt. 8 Erstrundenniederlagen bei den letzten 10 Turnieren für Andy Bartens. Und einer, der auch schwach unterwegs war, merkwürdig schwach, nachdem er den Vortag gewonnen hatte, Michael van Gerwen, verliert gegen Micky Menzel. Für den war es übrigens ein ganz wichtiger Sieg. Menzel gewinnt 6-2 und ja, der wird jetzt die WM-Qualifikation auch vielleicht schaffen. Er ist jetzt gerade die 32 in der bereinigten Rangliste.
Ja, es ansonsten, könnte aufgehen, ist natürlich eine knappe Kiste, war für ihn umso wichtiger, gegen Michael van Gerwen hier durchzukommen. Wer wieder einmal in Runde 2 rausgegangen ist, ist Luke Littler, der geht nämlich gegen Boris Kretschmer mit 4-6 raus. José de Sousa gewinnt mit 6-5 gegen Luke Humphries in Runde 2, spielt dabei 75% auf die Doppel. Und was er auch noch spielt, war eine ganz wilde Kombination bei 115 Punkten Rest, und zwar über Bull 15 Bullseye. Also wirklich ein Wahnsinnsweg, den José de Sousa hier mal wieder ausgepackt hat. Das sind manchmal so Sachen, die gefühlt nur er oder Luke Littler machen. Wir hatten von ihm auch noch den angesprochenen 108er Average gegen Mensur, also hier mal wieder wie in alten Zeiten unterwegs. Und wir hatten noch einen neuen Data von Jamie Hughes und von Callum Goffin.
Ja, und an der Stelle würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal explizit dieses Major Race für die Weltmeisterschaft erstmal an. Natürlich gleich auch noch die PC Finals, aber die WM ist natürlich das große Ding. Und da haben wir erstmal eine bemerkenswerte Änderung aus deutscher Sicht. Nämlich statt jetzt dann doch nicht 3 Spieler erstmals gesetzt, sondern nur 2, weil Ricardo Pietrzko jetzt rausgefallen ist aus den Top 32. Nur noch die 33 im Race. Er hat 1500 Rückstand jetzt auf Ryan Joy. Davor sind eh alle Spieler schon zu weit weg, also das Thema hatten wir schon in der vergangenen Folge aufgemacht, aber jetzt ist es akut geworden. Also Ricardo hinter Joyce zurückgefallen, müsste Stand jetzt dann eben in Runde 1 einsteigen, anders als Martin und als Gabriel. Ansonsten haben wir natürlich dann Florian Hempel jetzt mit 25.500 Pfund da stehen in der Proto-Rangliste, in der bereinigten. Das sollte sich irgendwie positiv ausgehen. Genauso wie für Kim Heibrechts und auch für James Harrell auf den Plätzen 29, 30. Dann Robert Owen, die 31 mit 24.750, aber Sonderfall in Prag als einziger von den relevanten Spielern hier dabei. Und Micky Menzel, wie eben angesprochen, ist die 32. Und dann wird es interessant, denn de Sousa hat sich jetzt mal rangepirscht auf der 33. Wäre übrigens spannend, wenn de Sousa die WM-Qualifikation schafft, dann wären die Top 50 der Order of Merit alle dabei. Also aktuell haben wir de Sousa draußen als 36 im WM-Race und die 50 Barry, wobei Barry ja eigentlich nicht stimmt, weil er ist ja schon qualifiziert. Zwar nicht über die Pro-Tour, aber über die Dev-Tour. Und das wäre sicherlich auch noch eine spannende Randnotiz. Barry ist dann auch die 34, wird wichtig bezüglich Rafferty. Und dahinter Köfenhofen 23.000, Mervyn King, dem fehlen so ja 3-4 Siege. Dann auch wenn man zu Rate zieht, dass ja die anderen auch noch ein bisschen was holen. Aber King, deutlich aufsteigende Tendenz, kann vielleicht dann über den Weg sogar echt noch die Tourkarte halten. Das wird spannend bleiben. Lukas Wenig dann auf 40 mit 3.000 Pfund Rückstand. Da muss es schon sehr, sehr gut laufen für ihn bei den letzten beiden Turnieren.
Ja, da muss jetzt schon ein richtig tiefer Run kommen, weil du musst ja nicht nur 3.000 Pfund einspielen, sondern eben 3.000 Pfund aufholen. Und die anderen sammeln ja auch zumindest hier oder da mal noch, ich sag mal, 1.000 Pfund oder so. Deswegen, das wird schon nicht ganz einfach. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Und er hat ja dann eben auch noch die Möglichkeit, über die Super League das Ganze zu schaffen. Lass uns jetzt sprechen über die Players Championship Finals. Dort haben wir Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel aktuell Stand jetzt mit dabei. Und lass uns auch da jetzt aktuell auf den Cut-Off schauen. Wir haben auf Platz 60 Ryan Meikle mit 22.000 Pfund. Dort ist alles nochmal etwas komprimierter und kompakter als bei der WM, weil wir eben 64 Spieler hierüber mit am Start haben. Auf der 61 haben wir Mervyn King, 500 Pfund hinter Meikle, mit genauso viel 21.500 Pfund. Auf Platz 62 Mario van den Boeckhade und auf Platz 63 Chris Landman. Dann auf Platz 64, wir haben es in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, Nathan Aspinall steht da bei 20.500 Pfund. ebenso wie Nick Kenny auf Platz 65, der aktuell der erste Spieler wäre, der nicht mit dabei wäre, gefolgt von Barry Van Peer, Nathan Rafferty und Matt Campbell auf den Plätzen 66 bis 68 und dann auf Platz 69 José de Sousa mit 19.500 Pfund, 1.000 Pfund Rückstand, könnte aber jetzt noch zum richtigen Moment die Kurve kriegen. Also ich sag mal, die Form hat er jetzt zumindest beim letzten Turnier gestimmt. Zwei Turniere sind es noch. Es könnte sein, dass er das eben noch hinbekommt und hinbekommen könnte, dass auch noch die Nummer 70, Steve Beaton, ist auch nur 1.000 Pfund hinter Nathan Aspinall und dem Cutoff, also mit einem guten Run könnte es sogar noch aufgehen für Steve Beaton, zu den Players Championship Finals zu kommen.
Ja, die PC Finals sind auf jeden Fall realistischer, denn in der bereinigten Proto-Rangliste für die WM ist Beaton nur die 45. Da fehlen ihm fast 4.000 Pfund. Also es sieht wohl so aus, als würde Steve Beaton ausgerechnet jetzt seine letzte WM verpassen. Also da bleibt ja nur zu hoffen, dass Beaton irgendwie dann am Ende durch den Eintages-Qualifier Ende November durchkommen wird. Das wäre definitiv wichtig. An der Stelle, ich würde sagen, dann haben wir jetzt hier die Major Races, die relevanten, auch besprochen. Wir werden gleich nochmal am Ende der Folge auf das European Championship Race zu sprechen kommen. Das natürlich dann verwoben mit der kurzen Vorschau auf Prag. Aber jetzt haben wir uns noch ein bisschen was anderes ausgedacht.
Ja, es gibt nämlich noch weitere interessante Major oder Majors, die interessant werden könnten. Denn es ist wieder soweit. Lass uns mal ein bisschen sprechen und spekulieren über vielleicht, wir sind relativ früh damit, ein mögliches Premier League Lineup. Das wollen wir jetzt mal gerade einfach nur hier so in den Raum reinschmeißen und wir werden das bestimmt in der Zukunft immer noch hier und da mal wieder so ein bisschen aufgreifen. Denn jetzt aktuell könnte man, wenn man es wollte, komme ich gleich zu, warum man das vielleicht nicht wollen würde, ein wunderbares Premier League Lineup schaffen und zwar aus den Top 4 Spielern der Welt, die ja immer mit dabei sind. Das wären quasi die Top 4, die im Januar, also im Tourcard Race, nicht jetzt gerade die Top 4 der Welt wären. Das wären Luke Humphreys, Michael van Gerwen, Rob Cross und Dave Chisnell. Und dann könnte man dazu packen, alle Major-Sieger aus diesem Jahr, die noch nicht in der Premier League über die Top 4 der Welt drinne sind. Und da hätte man noch genau 4 weitere Spieler. Das wäre Stephen Bunting mit seinem Masters-Erfolg, Dimitri Vandenberg mit seinem UK Open-Erfolg, Luke Littler mit seinem Erfolg bei der Premier League und den World Series of Darts Finals und Mike Dedeker mit seinem Sieg beim Grand Prix. Michael Smith hier in seinem Doppelsieg mit Luke Humphreys beim World Cup mal ein bisschen ausgeklammert, also alle Einzelsiege. Und dann hätten wir einen Premier League-Lineup mit Luke Humphreys, Michael van Gerwen, Rob Cross, Dave Chisnell, Stephen Bunting, Dimitri Vandenberg, Luke Littler und Mike Dedeker. Und das wäre dann ein Premier League-Lineup, auf das ich richtig Bock hätte und was für mich die Premier League noch 100.000 Mal interessanter machen würde. Und ich hoffe so sehr, dass es nicht wie immer wieder dann am Ende Price, Wright, Michael Smith anstatt Bunting, Dimi und Dedeker werden und man hier den ganz sicheren Weg geht. Ich würde mir diese Abwechslung erhoffen und dann hätte ich auch Bock auf die Premier League, auch nach Spieltag Nummer 5 noch.
Ich fürchte allerdings, dass die Hoffnungen je zerstört werden. Also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich kann aber natürlich nachempfinden, dass so eine Premier League mehr Bock machen würde. Sagen wir jetzt mal so, ich wäre aus PDC-Sicht wahrscheinlich froh, wenn irgendwie was an den Top 4 nach der WM, also jetziger Stand Humphreys, Van Gerwen sind sowieso weit drin, aber dahinter Cross Chisnell, da könnte es auch noch Veränderungen geben. Ich wäre aus PDC-Sicht wahrscheinlich froh, wenn es da wirklich Veränderungen gibt, weil ich kann mir vorstellen, dass man Cross Chisnell nicht unbedingt beide haben muss, / will. Das gleiche gilt dann für zwei Belgier in deinem Szenario, Dedeker, Vandenberg. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dedeker jetzt einfach, ich sag mal, ein paar gute Ergebnisse, keine sehr guten, braucht, dann könnte das wirklich langen, denn er hat einen entscheidenden Vorteil. Du kannst ihn mittlerweile deutlich besser vermarkten. Hätte ich nicht gedacht, das zu sagen, aber er hat so viel an Aura gewonnen und vor allen Dingen spielt er vernünftig schnelle Darts und nicht wie Dimitri Vandenberg ist so irgendwie eine Blackbox, wo man dann nicht weiß, wie lange die Abende werden von Berlin über Nottingham bis Brighton, wo die Premier League auch immer gastiert. Deswegen vielleicht sogar echt eine realistische Außenseiterchance für einen Dedeker, wenn da jetzt noch irgendwas kommt.
Du hast es angesprochen, angesprochen, dass du vielleicht denkst oder dass die PDC hofft, dass sich da noch ein bisschen was tun wird, dass man nicht Cross und Chisnall oder Vandenberg und De Decker hat. Du hast den Punkt angesprochen mit selbe Nation, zwei Belgier und so weiter und so fort. Wie siehst du da die Chancen für einen Damon Hatter? Ich meine, du hättest dann nochmal einen Australier mit dabei und Stand jetzt wäre er zum neuen Jahr die Nummer 5 der Welt.
Auch da, wenn er jetzt irgendwie noch ein bisschen abrutscht, dann spricht das ja eh dafür, dass er jetzt bei den nächsten Majors auch nicht mehr so richtig abreißt. Deswegen, ich glaube, er muss mindestens Fünfter sein, muss jetzt mindestens noch irgendwie passable Ergebnisse einfahren, darf da jetzt nicht von zu vielen überholt werden, dass er überhaupt in Contention ist. Wenn der jetzt irgendwie ein Viertelfinale bei der WM dasteht oder so und Chisnall lust irgendwie ab, dann kann er vielleicht ja sogar noch drüber springen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, auch das wäre kein ideales Szenario oder kein Szenario, was sich die PDC wünscht, ist so meine These. Also Cross, Chisnall, Hatter, das sind jetzt nicht so die Gamechanger für die Premier League. Wir dürfen hier jetzt auch nicht vergessen, Humphreys, Van Gerven sind hier nicht die einzigen, die völlig safe sind, sondern natürlich auch ein Luke Littler, ne? Das ist ja eh klar. Unabhängig von seiner Weltranglistenposition.
Humphreys, Van Gerven, Littler, das sind für mich die drei in Stein gemeißelten Teilnehmer. Über alles andere kann sich unterhalten werden. Dann letzte Frage jetzt noch zur Premier League an dich. Wie siehst du die Chancen für Michael Smith in die Premier League zu kommen? Was muss er erreichen? Stand jetzt wäre er nach der WM die Nummer 14 der Welt.
Er braucht auf jeden Fall ein Resultat, damit man ihn verkaufen kann. Ich glaube, er muss deutlich weniger erreichen, als das viele der genannten Spieler gerade müssen. Aber du kannst das nicht verargumentieren. Auch selbst ein Chizzy, der ja wirklich jetzt nicht so, ich sag mal, der beliebteste Spieler ist von der PDC, sag ich jetzt mal. Du weißt auch immer nicht, was du kriegst. Du kriegst in der einen Woche 112 und in der anderen 88.
Ne? Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, genau. Aber Fakt ist, Michael Smith braucht irgendwie überhaupt eine Diskussionsgrundlage, weil du kannst da jetzt nicht einfach die Nummer 14 reinnehmen, weil da ist er dann auch, er ist jetzt nicht, er hat nicht den Status eines Peter Wright oder auch eines Gervin Price, würde ich mal fast behaupten. Selbst Price nicht. Wright spielt nochmal eine ganz andere Komponente, eine Rolle und auch ist eh nochmal in einer ganz anderen Liga. Aber für Michael Smith kann das echt heikel werden, weil er braucht jetzt definitiv hier einen ganz tiefen Run. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, du sagst, er ist die 14, er verteidigt natürlich dann eben seinen Weltmeistertitel.
Ganz kurz, lass mich einhaken.
Dann muss er ja schon richtig weit kommen.
Er verteidigt jetzt, was war es genau, ich glaube in den kommenden 2 Monaten ungefähr 70% seines Preisgelds in der Rangliste. In 2 Monaten.
Ja, guck an, dann kann man es so runterbrechen. Also wenn er jetzt irgendwie was dabei ist, und damit meine ich schon wirklich Finalteilnahmen, dann geht es auch zumindest ein bisschen nach vorne. Aber es müsste ja eine riesige Überraschung daraus kommen, dass er wirklich ganz weit nach oben durchbricht. Also dann müsste er wirklich ja fast die WM gewinnen, damit er den Riesensatz macht. Ansonsten ist er eben auf eine Wildcard angewiesen. Und das sind auch sehr viele andere Spieler. Deswegen, eigentlich wäre es für Michael Smith förderlich, jetzt hypothetisch, Peter Wright, Gervin Price, Gary Anderson, solche Leute gehen irgendwie, oder auch Luke Littler, das wäre schon mal gut, wenn die schon unter den Top 4 stehen. Also für die PDC wäre es sicherlich sinnvoll, Luke Littler hat noch einen tiefen WM-Run, dann wäre er garantiert Top 4 und dann hätte man eh schon mal einen, den man eh fix dabei hätte, hätte man dann eh schon gesetzt. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Naja, dann schauen wir mal, was Littler und Smith da noch für große Sprünge machen werden. Nehmen wir uns doch jetzt erstmal mit rein, was am kommenden Wochenende für kleine Sprünge passieren werden. Was steht denn überhaupt an?
Ja, und zwar, wir werden natürlich mit Argusaugen blicken auf die Czech Darts Open ET-Event Nummer 13. Das letzte in diesem Jahr, also auch das letzte auf dem Weg nach Dortmund. Dort wird Ende Oktober dann gespielt. Eine Woche später ist es ja auch schon soweit. Mensch, es geht alles so schnell. Also nächstes TV-Turnier steht an und da ist jetzt eben der Cut nach Tschechien. Aus deutscher Sicht haben wir 3 Spieler am Start. Martin Schindler, Ricardo Pietrzko, Gabriel Clemens. Alle 3 sind auch safe für Dortmund. Also daran wird sich nichts mehr ändern. Von hinten kann aber auch keiner mehr kommen, weil jetzt auch kein anderer jetzt dabei ist, es sei denn, es gibt irgendwie noch eine Nachnominierung für Hempel. Das Rennen um die Qualifikation für Dortmund ist insofern spannend, als dass wirklich große Namen noch zittern müssen. Also die Top 28, wir können ja jetzt mal in die Rangliste schauen, die Top 28 sollten safe sein. Auf der 28 steht Andrew Gilding, der ist in Prag nicht dabei, aber trotzdem, du kannst erleichtert
aufatmen.
Gilding sehr wahrscheinlich in Dortmund am Start. Also da, mich wundert es eh, dass schon so viele Tickets verkauft wurden, obwohl Andrew Gildings Teilnahme noch nicht ganz in Stein gemeißelt ist. Aber also für die letzten Tickets, die da irgendwie noch verfügbar sind, Gilding wird am Start sein, wir lehnen uns aus dem Fenster. Nicht ganz sicher ist die Teilnahme tatsächlich von Michael Smith. Es müsste aber auch mit dem Teufel zugehen, dass es nicht klappt. Wenn er seine Erstrundenpartie gewinnt, ist eh alles safe. Das gleiche gilt für den frisch gebackenen Major Champion, für Mike De Decker. Auf der 31, Dirk van Dijvenbode, ganz delikate Situation in Prag, nicht dabei, aufsteigende Form, hilft alles nichts, für Prag nicht qualifiziert, muss deshalb stark zittern. Auf der 32, der muss ebenfalls stark zittern, hat allerdings den Vorteil, dass er in Prag auch dabei ist und dementsprechend mit einem Sieg dann auch wahrscheinlich die Quali schon klar machen könnte, ist Nathan Aspinall, also PC Finals auf der 64, ET Race 32. Position und dahinter haben wir jetzt einen Callum Ritz, der braucht allerdings schon mindestens zwei Siege, wenn Aspinall Runde 1 übersteht, also das wird alles andere als leicht für Ritz. Auf der 34 haben wir noch Cameron Menzies, auch der ist dabei in Prag, wäre auch schon mit einem Sieg zumindest vorbei an Dirk van Dijvenbode. Dann haben wir ein paar Spieler, die eh nicht am Start sind, deswegen erst wieder relevant die 38, Brandon Dolan, der braucht allerdings, sofern Aspinall Runde 1 gewinnt, schon auch mindestens zwei Siege für die Qualifikation. Die 39, Dimitri Vandenberg, da kann es reichen in einem sehr kuriosen Szenario, und zwar, wenn Aspinall verliert, wenn Ritz verliert, Menzies und Dolan, wenn die alle in Runde 1 ausscheiden, was jetzt nicht realistisch klingt, dann würde ein Sieg reichen. Ansonsten bräuchte er mindestens sogar zwei Siege für die Qualifikation, Dimitri Vandenberg. Und noch schwieriger wird es für Ryan Joyce, Halbfinalist zuletzt beim Grand Prix, der braucht mindestens ein Viertelfinale. Also wir werden einige formstarke Spieler, sofern Ryan Joyce überhaupt die Flugangst überwindet nach Prag, ne, müssen wir ja auch noch mit einbeziehen in die Theorie. Aber es ist wirklich spannend. Also gerade sehr viele formstarke Spieler, die wirklich noch zittern müssen.
Naja, dann schauen wir doch mal, was da kommen wird. Ist auf jeden Fall spannend. Es beginnt sich schon langsam wieder so in die ganz, ganz heiße Phase des Jahres. Aber das macht es eben auch sehr, sehr schön. Hier bei uns bei Checkout seid ihr auf jeden Fall immer up to date, was das Ganze angeht. Und wir wünschen dann natürlich auch bei diesem European Tour Event an diesem Wochenende viel Spaß beim Zuschauen. Für die Leute, die uns nicht auf Patreon unterstützen, viel Spaß ab heute. Für die Leute, die so nett sind und uns auf Patreon für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer unterstützen, viel Spaß dann in den kommenden Tagen. Da habt ihr diese Folge ja schon etwas vorab gehört. Ich denke mal, damit können wir einen Haken hintermachen. Es war wieder viel drin in dieser Folge und damit können wir die Hörer entlassen, oder?
Ich würde auch sagen, also die Flippers des Darts-Podcasts sagen Dankeschön. Für diese Woche. Macht's gut.
Tschüss.